Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark, im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club, und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing, jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.
Überraschung! Das sind wir nochmal wieder, weil Episode 37 zu schief ist, um eine Saison zu beenden, und weil ein Gast da ist, von dem ich versprochen habe, dass er da sein wird. Ich verrate es noch nicht, ein bisschen auf die Folter spanne ich euch noch, aber bevor es losgeht, auch weil ich es wieder vergessen habe, der Hinweis auf unseren Sponsor auf manscaped.com. Kann ich schon mal sagen, Manscaped ist glücklich mit euch, offensichtlich seid ihr so glücklich mit ihnen. Sie haben verlängert mit uns, das freut uns sehr. Das bedeutet, dass ihr offensichtlich überdurchschnittlich zufrieden wart mit den Produkten, so wie ich auch. Wenn ihr jetzt sagt, okay, jetzt erzählt ihr das schon seit 3-4 Monaten, wir müssen das nächste halbe Jahr auch noch damit klarkommen, was soll's, gehe ich mal hin und bestelle mir mal was und schauen wir das Ganze mal an. Was muss man denn machen? Dann sage ich euch gerne, was ihr machen solltet, nicht müsst, denn müssen tut ihr gar nichts. Ich sage immer, wenn ihr Haare loswerden wollt und einsteigen wollt, dann ist das Beste, was ihr wahrscheinlich für euch machen könnt, dass ihr euch den Lawnmower, das ist so das Flaggschiff, holt von manscaped.com, ist im Grunde für Körperbehaarung da, könnt ihr aber theoretisch auch im Gesicht alles sauber machen, einfach nur zack und weg. Das funktioniert, da ist eine Beleuchtung mit dabei, das funktioniert tatsächlich mal ganz gut. Wenn ich aktuell im Bad stehe, dann habe ich immer das Fenster auf, weil mir viel zu warm ist. Und wenn ich aber das Fenster aufmache, das Licht anhätte, dann würden Mücken reinkommen. Mücken sind hier bei uns zu Hause im Haushalt sehr verpönt, vor allen Dingen von meiner Tochter, die fast ausfallend wird gegenüber Mücken. Dann mache ich einfach das kleine Licht an, sehe trotzdem was, kann mich gut rasieren. Und gut ist. Ihr könnt euch aber auch ansonsten alles Mögliche, was ihr wollt, gerne aussuchen. Es gibt verschiedene Pakete, die mehr oder weniger sinnvoll sind. Ich glaube, Beard, Balls und Strays ist wahrscheinlich so das, was ich euch am meisten nahelegen würde. Da ist nämlich der Bartschneider mit dabei. Da könnt ihr euch die Haare entsprechend trimmen. Ich sage ja immer, ganz glatt rasieren für Männer würde ich nicht machen, sondern ich würde immer ein bisschen was stehen lassen. Sieht ein bisschen verwegener aus. Da ist der Lawnmower mit drin und da ist der Weedraker mit drin. Das ist für die Nasenhaare. Das ist ja immer das Hässlichste, wenn man insbesondere jetzt ist man ja draußen, vielleicht auf der einen oder anderen Feier, dann gibt's Fotos. Und wenn dann die Nasenhaare rausschauen, immer weniger gut, könnt ihr damit sehr, sehr schön wegmachen. Ihr sucht euch, was ihr wollt. Ihr macht das, was für euch am besten ist, am wichtigsten ist. Sucht's euch aus. Bitte nicht vergessen, den Code Click nutzen. Zum einen, weil dann Manscaped weiß, das haben die Jungs von Click & Rush verbrochen, dass die hier bei uns sind, zum einen, und zum anderen, weil ihr dann 15% bekommt, und das ist sicherlich für euch das, was entscheidend ist. Ihr habt 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, das heißt, ihr könntet sogar einfach hergehen und sagen, okay, komm, lass ich mir mal hier so ein Paketchen schicken, dann schaue ich mir mal an, ob das stimmt, was die da so verzapfen. Wenn nicht, schickt das halt einfach zurück, kein Problem. Und wenn doch, ja, alles wunderbar. Free Shipping sowieso mit dabei, das Ganze geht zack schnell, wundert mich selber auch immer wieder. Ich bin selbst sehr zufrieden, ein zufriedener Nutzer, und wir sind auch sehr, sehr dankbar, dass Manscaped weiterhin Partner von Click & Rush ist. So, jetzt geht's aber los. Click & Rush, Episode 38. Ich bin @UliHebel auf X, auf Instagram, auf TikTok, auf Blue Sky, und auch sonst könnt ihr mich noch irgendwo ergattern, möglicherweise.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark, im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club, und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's up, Wellbeing? Jeden zweiten Donnerstag. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
Heute bin ich nicht alleine. Heute bin ich aber auch nicht mit meinem Bruder, sondern wir haben einen Gast, der in der Bundesliga und für ein Nationalteam arbeitet und auf den wir uns sehr freuen. Bevor ich dich jetzt kurz vorstelle, kannst du das vielleicht mal selber machen. Grüß dich nach, wo erleben wir dich? In Berlin wahrscheinlich.
In Berlin, obwohl ich noch im Urlaub bin, bin ich in Berlin. Ja, hallo zusammen. Hallo Uli, hallo Hörer. Freue mich riesig, dass ich hier bin heute. Bin der Michi Gspurning, bin Torwarttrainer bei Union Berlin und gleichzeitig auch beim österreichischen Nationalteam, wie du es gesagt hast. Und bin auch ein heimlicher Verehrer der Premier League und ich denke, dass ich mich sehr freue, da heute mit dir über England ein bisschen fachsimpeln zu können.
Wir haben dich schon sehr mystisch angekündigt in unserem an sich letzten Podcast. Das heißt, da haben wir ein paar Curveballs geworfen, dass wir noch einmal kommen, um auch die 38 voll zu machen. Das ist so ein Running Gag, dass mein Bruder sich immer beschwert, dass die fortlaufenden Folgennummerierungen nicht passen. Aber ich finde 38 Spieltage, 38 Folgen in einer Staffel ist doch wunderbar. Und vielleicht müssen wir einmal ganz kurz erklären, wie wir zusammengekommen sind. Also offensichtlicherweise über das Feld Bundesliga. Na, du arbeitest bei Union Berlin, da bin ich logischerweise schon mal auf deine Arbeit aufmerksam geworden. Dann kommt man irgendwann in Austausch und dann ist es sowas wie eine Bieridee geworden, nur ohne Bier, sondern eher mit isotonischen Getränken, dass du gesagt hast, du könntest dir sogar vorstellen, mal da zu sein. Und dann habe ich meinem Bruder geschrieben, weißt du was, der könnte sich's vorstellen, also da lassen wir nicht mehr lang Zeit, wir lassen dich nicht mehr aus, nicht, dass du es dir noch anders überlegst und vielleicht mal vorher reingehört hast und dann sagst, na, doch nicht. Daher haben wir das sofort genommen, gerade in puncto Torhüterspiel, das muss man vielleicht nur dazu sagen, das wissen die Hörenden, die jetzt hier drin sind, sowieso, da sind wir immer kurz davor, völligen Quatsch zu erzählen, daher haben wir gesagt, nee, komm, das müssen wir auf jeden Fall schnell durchziehen.
Na, freut mich sehr, dass ich hier als Spezialist ein bisschen aushelfen kann heute, vielleicht mit der Torhüter-Thematik und wir haben öfters jetzt zu tun gehabt, das war immer sehr sympathisch. Und mir ist die Idee auch gekommen, dass ich da sicher zusagen kann. Und ich freue mich wirklich drauf. Verfolge den Podcast auch schon ein bisschen und muss sagen, es war auch sehr sympathisch, dass du gesagt hast, deine Kenntnis über das Torhüter-Spiel ist so wie ein weißes Papier, wo nichts draufsteht. Ich glaube, so ist es sicher nicht. Habe schon einiges Gutes von dir gehört auch. Wie gesagt, freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf bei euch in der Sendung und ja. Let's go.
Ganz weiß nicht, ein paar Karos sind drauf, sonst kriege ich gar nichts hin. Aber nee, sehr, sehr gut, dass wir das machen und wir werden uns sicherlich auch um den Torhüter-Kosmos ein bisschen bewegen. Das ist ja logisch, wenn ich dich schon da habe. Das ist, glaube ich, nur sehr, sehr sinnvoll. Aber vielleicht müssen wir einmal vorher klären. Also wir haben hier die Familie Hebel hat's mit den österreichischen Torhütern. Helge Peier ist ein Freund des Podcasts. Und du auch. Woher kommt das überhaupt? Oder ist das jetzt reiner Zufall, dass die österreichischen Torhüter im Speziellen sich für englischen Fußball interessieren?
Aber weiß ich nicht, ob's jetzt so ist, dass wir Österreicher den Kontakt zu England suchen. Ich weiß ja nur, Helge, wenn ich nachdenke, der ist ja damals, hat eine legendäre Partie gespielt im österreichischen Nationalteam in Wales damals.
Fehlt uns jedes Mal, wenn wir uns treffen. Ja,
glaube ich, habe ich auch schon dreimal von ihm gehört. Und und bei mir ist es einfach so, dass ich von klein auf irgendwie so als kleiner England-Fan auch aufgewachsen bin. Meine erste WM, die ich so verfolgt habe, war 1990, so mit Paul Gascoigne und das habe ich so als Kind mitgekriegt und die englische Kultur ist mir bei ein paar Besuchen auch immer sehr nahestehend vorgekommen und deswegen ist ein bisschen diese Verknüpfung und die versuche ich ja jetzt ein bisschen meinem Sohn auch weiterzugeben und da waren wir ja letztes Jahr, Boxing Day hat sich die Möglichkeit ergeben und es war eine super Vater-Sohn-Reise und Premier League als Liga fasziniert mich auch, weil ich denke, da ist die Creme de la Creme, nicht nur von den Torhütern, sondern natürlich auch von den Spielern und das verfolge ich sehr, sehr gerne.
Ich frage dich jetzt nicht diese Standardfrage, die mir auch immer gestellt wird, wo die Unterschiede sind. Da möchte ich dich jetzt nicht in irgendwelche Themen bringen, aus denen du dann vielleicht ungut rauskommst mit deutschem Arbeitgeber.
Stimmt.
Das wissen ja die Leute, die jetzt hier zuhören, wissen das ja auch und haben für sich einen Unterschied definiert. Daher ist das ganz in Ordnung. Du hast mir jetzt vorher nochmal aber gesagt, vor der Aufnahme, dass es mal für dich auch die Möglichkeit gab. Also du hast ja wenn man sich jetzt deine Vita so ansieht als Torhüter, weniger als Torhüter-Trainer, aber als Torhüter selbst, hast du ja schon ein paar Farbkleckse drin in deiner Biografie. Unter anderem, da habe ich dich auch so das erste Mal so richtig, richtig wahrgenommen, Major League Soccer, wo ich mich immer sehr gefreut habe, dich zu sehen, weil damals war ich absolut into it schon, das erste Mal. Und trotzdem ist es nie in England so richtig zustande gekommen, aber du hast mir gerade gesagt, du warst mal kurz davor, also hast dich schon auch interessiert dafür.
Also wie kurz davor, das kann man nicht sagen. Ich hatte zwei Promi-Trainings, eins in bei West Ham und eins bei Sunderland. Es war damals zu der Zeit, dass in Österreich ich nicht vorbeigekommen bin als junger Torhüter unter Anführungszeichen über 24. Und da hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich dort vorspiele. Es ist aus beiden nichts geworden, sei es jetzt aus Mangel der Qualität oder wegen des Reisepasses. Und die nicht geglaubt haben, dass ein österreichischer Torhüter gut sein kann. Sei mal dahingestellt, war eine tolle Erfahrung, muss ich sagen. Und das Englische kommt auch immer so zwischendurch in mein Leben, weil du die Major League Soccer angesprochen hast. Ich glaube, ich habe einen Tick früher David Beckham kennengelernt als du. zumindest gegen ihn gespielt. Und das Lustige ist ja die Geschichte, dass ich am gleichen Tag Geburtstag habe wie er. Und auch da ist eine Verknüpfung. Weiß jetzt nicht, ob du auch eine Autogrammkarte von mir deswegen willst. Ja, aber definitiv. Okay, dann werde ich die zuschicken. Nein, also die Wege nach England haben sich immer gekreuzt. Und obwohl ich in Amerika war, in Griechenland, jetzt sehr, sehr lange in Berlin, seit 2016, zuerst als Spieler und jetzt als Torwarttrainer, der Ruf der Insel, beziehungsweise einmal dort zu arbeiten, das wäre natürlich was, was mich irrsinnig interessieren würde. Man wird sehen, was alles kommt, aber ich verfolge die Liga intensiv und auch aus privaten Gründen, weil es einfach Spaß macht, Premier League zu gucken und sie ist. Und jetzt setze ich mich in den Nesseln vielleicht und bringe ein bisschen den Vergleich. Ich finde halt, dass in der Premier League sehr spannend ist, die Qualität der Spieler und wie man auch taktisch als Teams agieren kann, welche Flexibilität man hat. Das ist vielleicht in Deutschland ein bisschen festgefahrener von den ganzen taktischen Möglichkeiten, die du hast.
Ja, also lass uns dann direkt auch mal vielleicht sogar auf die Torhüter reingehen. Wir hatten in unseren Season Awards, das ist jetzt auch schon wieder 6 Wochen wahrscheinlich her, dass wir das aufgenommen haben, den Torhüter der Saison gekürt. Und wir haben, ich weiß nicht, über 20 Kategorien festgelegt und ich habe die Auswahlen jeweils getroffen mit 4 pro Kategorie. Und beim Torhüter war es oder ist es traditionell wie jedes Jahr, da gibt es die meisten DMs, weil sich irgendjemand völlig missverstanden fühlt. Was vielleicht darauf zurückzuführen, dass ich keine Ahnung habe von dem, was ich da tue. Ich nenne dir mal die 4, die ich genannt habe und ob du damit halbwegs leben kannst. Und vielleicht einen 5., der uns überdurchschnittlich oft reingesungen wurde, aber gegen den ich mich aktiv entschieden habe. Also wir haben gesagt, und der ist es auch geworden bei uns und ich glaube im Übrigen auch bei den Hörern, Marcells. Ja. Dann hatten wir genannt Kepa Arrizabalaga, Alisson und Bernd Leno. Und wir haben nicht genannt David Raya von Arsenal. Und da haben sich einige schwer darüber echauffiert. Das sind natürlich jetzt, also wenn ich das jetzt richtig so sage, die 4 oder 5, die wir nennen, die sind natürlich stilistisch maximal unterschiedlich. Da sind eher traditionelle dabei. Und dann ist so ein David Raya, den ich jetzt als, jetzt mal ganz unfachmännisch, als sehr modern bewerten würde.
Ich glaube, du weißt vielleicht schon viel mehr über das Torwartspiel, als du zugibst, und auch die Hörer. Kann ich mit jedem Namen auch gut leben. Ich finde spannend, dass ihr sagt 20 Kategorien. Die würden mich dann zum Beispiel interessieren, weil für mich als Torwarttrainer, und ich tue mir natürlich schwer, das rein als Fan zu sehen, sondern ich analysiere dann die Torhüter schon und da gibt's auch diese 3 Kategorien und diese 3 Grundkategorien, das ist einmal das Offensivspiel, in dem man die bewerten kann, die Torhüter, einmal die Torverteidigung, das sind die sogenannten Shotstopper und dann natürlich die Raumverteidigung. Das kann Raumverteidigung in letzter Zeit oder mit der Modernität des Spiels hat sich das auch unterteilt, ein bisschen so in die Sweeper-Keeper. Das ist eine Kategorie, wo ich sage, und auch in die was, so wie Martinez zum Beispiel bei Flanken extrem rauskommen. Und finde ich sehr, sehr spannend. Also das sind meine Grundkategorien. Finde ich sehr, sehr spannend, dass Marcells auch geworden ist, weil da hätte ich mir gedacht, dass das ein bisschen zu unscheinbar ist. Wobei ich sage, er ist ein gutes Beispiel, wie ein eine starke Torhüter-Performance übers Jahr, und das sagen auch die Statistiken in der Torverteidigung, das Team einfach unterstützen und zum Teamerfolg beitragen. Und so ist Nottingham ja wirklich auch extrem erfolgreich durch die Saison gekommen, durch Marcells, der jetzt auf den ersten Blick eben nicht diese Strahlkraft wie ein Alisson oder wie ein David Raya hat. David Raya hätte ich aber schon auch dazu genommen, und zwar aus dem Grund auch, weil er schon einen irrsinnigen Wert hat, auch für Arsenal, auch beim Mitspielen, offensiv natürlich. Aber er ist schon auch ein aktiver Keeper, der was so bei Flanken kommt. Und auch das ist ein Punkt, wo ich glaube, bis zur letzten WM, der nicht so stark präsent war in der Öffentlichkeit, wie sehr supportive ein Torhüter sein kann, einfach indem er Flanken, ich nenne es zum Beispiel 3D-Verteidigung, also 2D ist alles, was auf die Hütte kommt, und 3D ist das, was im Raum zu bereinigen ist. Und wir wollen immer mehr die Torhüter natürlich auch als Risikomanager sehen und Aktionen im Raum schon vorher, abzutöten ist jetzt das falsche Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, zu klären, dass keine gefährliche Aktion entsteht. Und da ist es heutzutage unabdingbar, dass der Keeper mitspielt, dass er auch Risiken nimmt, natürlich, die natürlich auch manchmal mit Fehlern bestraft werden, aber es sind bewusste Risiken, wo man sagt, lieber kehrt er den Ball hinter der Kette 3-4 Mal, als dass er hinten wartet auf die 1-1-Situation und dann ist zweimal das Tor drinnen. Und das ist, glaube ich, durch die WM und durch Martinez damals sehr zu Trage gekommen, welche hohe Quote er hat bei den Flanken. Und dieses Spiel ist in den letzten Jahren eben in diese Richtung gegangen, und da muss ich sagen, da ist David Raya zum Beispiel auch sehr aktiv, aber auch andere Kategorien zählen natürlich genauso. Ob es jetzt Bernd Leno war wegen Shotstopping, das ist, ja, oder Alisson mit seiner 1-1-Technik, und das finde ich das Schöne und auch das Gute, wenn man manchmal eben so Torhüter zusammenbasteln könnte. Was hätte wer? Das finde ich spannend. Aber ich kann definitiv mit eurer Liste leben. Also da habt ihr gute Arbeit geleistet.
Das mit Raya schneide ich natürlich raus, weil nicht, dass die Leute da draußen zu viel, wir dürfen sie nicht zu groß werden lassen, nicht, dass die am Ende noch verstehen, dass sie mehr Plan haben als wir. Das wäre natürlich, Schmarrn. Wir hatten mit Bernd Leno auch da in unserem Podcast, glaube ich, im Oktober müsste es gewesen sein. Und da haben wir auch ein bisschen über Torwarttechnik als solches gesprochen, haben auch vorher mit einem ehemaligen Nationaltorhüter gesprochen. Und da schien es fast, also das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber da schien es fast sowas wie religiöse Überzeugungen zu geben. Die einen gehen ganz stark auf das absolut klassische Torwartspiel, also wie du sagst, Torwartverteidigung dann in dem Punkt. Und die anderen scheinen, also haben wir jetzt in Deutschland nicht die allermeisten Vertreter davon, aber die anderen scheinen eher fast nur noch auf den offensiven Part zu gehen. Mag auch Manuel Neuer sicherlich als eine ganz große übergeordnete Figur dafür verantwortlich sein. Logischerweise, wer so top war, der wird kopiert. So ist es nun mal. Nimmst du das überhaupt so wahr? Oder ich meine, du hast ja auch, um den Schlenker vielleicht einmal kurz zu machen, du hast ja in Frédéric Renault, so sind wir ja auch zusammengekommen, wir zwei, finde ich, seit 3 Jahren jemanden geformt, der von einem, ich sag mal, relativ traditionellen Torhüter hin zu einem, der super schnell ist in der Spielfortsetzung, der schnell abwirft, der ganz viel kreiert dadurch. Und du hast mir, ich weiß jetzt nicht, ob du da ins Detail gehst, aber du hast mir damals erklärt, wie du das gemacht hast. Und so, also das heißt, deine Aufgabe ist dann schon auch, die Torhüter weiterzuentwickeln, nicht nur die Stärken zu stärken.
Sind viele Fragen, ich gehe jetzt mal rein auf du, Kuli. Freut mich aber, dass du so im Thema auch drinnen bist. Ich spanne den Bogen nochmal zurück, dass ich sage, es gibt diese unterschiedlichen Typen, wie du auch gehört hast. Es ist als Verein auch essentiell zu wissen, welchen Typen brauche ich. Also das ist natürlich ein Unterschied, ob Union Berlin, welchen Torhüter die brauchen, oder Man City. Ich glaube, Man City ist klar, die brauchen einen offensiv spielstarken Torhüter, oder auch innerhalb der Liga zu bleiben, Brighton spielt anders raus als Nottingham Forest. Es ist, das ist einmal wichtig, welchen Typen brauche ich? Und dann gibt's eben, wie ich sag, mit den 3 Kategorien fährst du eigentlich ziemlich gut. Brauche ich einen offensivstarken, brauche ich einen, der viel in der Raumverteidigung ist, oder brauche ich einen Shotstopper? Weil wenn du viel in der Defensive agierst und hinten dich reinstellst, salopp formuliert, dann brauchst du natürlich keinen, der offensiv stark ist oder so oft bei Flanken rauskommt, sondern eher vielleicht einen, der wirklich die Schüsse hält. Und da diese drei Parameter, die kann man immer ein bisschen als Regler regulieren, sagen wir so gut. Und ein, den wir da gar nicht noch genannt haben zum Beispiel, vorher war Marc Flecken. Und Marc Flecken, wenn wir jetzt den Bogen auch da spannen, zu Leverkusen finde ich einen sehr, sehr guten Transfer, weil Marc Flecken ist offensiv stark. Der ist auf der Torlinie wirklich ein guter Torhüter und auch einer, der bei Flanken rauskommt. Also und solche ich mag solche komplette Keeper, weil sie eben zum Beispiel auch ins Profil von Union eher passen. Ich brauche jetzt nicht bei Union Berlin einen, der top raustrippelt. Ich brauche jetzt nicht einen, der nur alle Bälle fängt und sonst aber nicht hinter der Linie mithilft oder hinter der letzten Kette mithilft. Und den haben wir in Freddy Renault gefunden. Und Freddy ist ein bisschen immer auch aufgrund seiner physischen Präsenz vielleicht unterschätzt worden. Was Freddy aber definitiv hat, ist Mut und Schnelligkeit. Schnelligkeit, die hilft ihm sehr auf der Torlinie und auch bei Flanken kombiniert mit dem Mut. Also der ist immer unter den Top 3 beim Abfangen von Flanken. Und Freddy hat auch ein wirklich ordentliches oder sogar gutes Passspiel, weil er auch eine Beidfüßigkeit hat. Das wird jetzt nie ein großer Dribbler sein oder ein Zocker wie Manuel Neuer, aber es genügt den Ansprüchen von Union Berlin und genügt, meine ich jetzt im absolut positiven Sinne. Also der macht das, der spielt das runter und so ist es eigentlich auch wichtig, dass man für sein Profil eben genau findet, wer wohin passen würde.
Vernimmst du aber sowas wie Trends? Also man sagt ja ganz häufig, die Torhüter, die logischerweise so jetzt wie Raya rausstechen im spielerischen Segment, also super riskant, sage ich jetzt mal, sehr steht sehr hoch. Gab vor ein paar Jahren schon mal Claudio Bravo bei City, der so, glaube ich, aus einer ähnlichen Warte kam wie der, aber das ist dann öfter schief gegangen, dann hat man das immer nochmal eingestellt. Vernimmst du das, dass dann auch Kollegen von dir, oder ich meine, du bist jetzt nicht fürs Recruitment zuständig im Verein, logischerweise, aber dass die dann sagen, okay, pass mal auf, wir brauchen jetzt den Typen, der an der Mittellinie rumsteht, sozusagen.
Also ich bin im Torwartsektor schon für ziemlich sehr, sehr viel verantwortlich bei Union Berlin und da ist natürlich auch die Frage, was für einen Typen brauchen wir? Und da merke ich auch, dass ich hatte eine wirklich passable Spielerkarriere mit 3 Länderspielen für Österreich, aber ich habe von Haus aus gemerkt, ich bin noch mehr Trainer, mit Leib und Seele Trainer, weil das ist noch mehr Berufung statt Beruf. Also ich brauche nicht dieses, dass ich am Platz spiele, sondern ich will mit den Torhütern gemeinsam was erarbeiten. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ich gebe da die Werkzeugkiste und ich versuche möglichst gute Werkzeuge da reinzulegen und der Torhüter pickt sie dann raus und so funktioniert das. Und natürlich ist es für mich auch, ich bin fasziniert vom Torwartspiel und von modernen Ansätzen. Also wenn ich auf ein paar Jahre zurückdenke, da war ja die Torwartkette mit Tietz in Hamburg und da waren viele Elemente, wo viele gesagt haben, das geht nicht, großes Risiko, warum? Und ich bin einer, der gern so Dinge, die Trends aufnimmt, weil es sind ja logische Gründe dahinter, warum jemand was ausprobiert. Und das macht definitiv meistens Sinn. Und da versuche ich Dinge rauszusuchen und sagen, okay, wie passt das zu meinem Keeper? Wie passt das zu unserem Spielstil und was kann ich da rausgewinnen? Und da sind so viele fantastische Ideen in den letzten Jahren gekommen, sei es die Querpassverteidigung, wo Leverkusen auch führend war, oder ja, Offensivspiel, der Mut von Martinez, wie ich angesprochen habe, bei der WM. Aber, und da gebe ich den anderen auch recht, es wird immer so sein, dass Shotstopping die Prime-Kategorie für einen Keeper ist. Und das ist schon wichtig und je mehr du abhängig bist natürlich von Ergebnissen, also jeder Verein ist abhängig, aber jetzt rede ich mal von den mittleren und unteren Regionen, umso wichtiger wird es natürlich, dass du einen guten Shotstopper drinnen hast, auch der dir Punkte holt. Und bezüglich Risiko nochmal, will ich auch einen Satz sagen, bewusste Risiken eingehen ist wichtig, dann können auch Fehler passieren. Unnötige Risiken eingehen wegen irgendwelchen ich muss besonders beweisen, dass ich das und das kann, das ist dann abzustellen und die sind natürlich ärgerlich und unnötig.
Es ist ja so, dass logischerweise in Teuters irgendwie in einer Mannschaft eine Einzelperson und du hast dann viel mit Einzelkämpfern auch irgendwie zu tun auf eine Weise und die mögen sehr unterschiedlich sein als Typen, deswegen ist eine generelle Antwort vielleicht auf die Frage, die ich jetzt gleich stellen werde, gar nicht möglich, aber zeigst du zum Beispiel deinen Torhütern auch gewisse Szenen? Schaut ihr euch meinetwegen, wenn Alisson jetzt gegen Paris Saint-Germain in der Champions League alles rausfischt, schaut ihr euch das nochmal an und schaut drauf, schon mal so hat das gemacht oder das ist der Modus, in den man sich versetzen muss oder wie kann man sich das vorstellen?
Also das ist, ich glaube, da sind wir Torhüter sowieso so gepolt, dass wir generell andere verfolgen und wir haben, ob es jetzt die Gruppe ist mit den Torhütern von Union oder die Gruppe, wo ich, die WhatsApp-Gruppe, wo ich mit den NLZ-Torwarttrainern bei mir im Club, also da ist wöchentlich sicher 2-3 Videos drinnen von Torhütern und da ist der Austausch, das sind ja einfach faszinierend und das mag ich ja auch, weil es gibt nicht diese eine Weisheit und da finde ich die Diskussionen auch mit meinen Kollegen im Nachwuchs gut, da finde ich die Diskussionen mit den Torhütern gut und extrem wichtig und so kannst du dich auch einerseits die Bereitschaft abholen, dass man was Neues versucht und andererseits aber auch dich weiterentwickeln und du hast vorher auch einen guten Punkt gesagt mit dem wir Torhüter sind eigen. Auch das ist ein Punkt, was mich in letzter Zeit sehr beschäftigt und wo ich auch ein bisschen proaktiv an die Sache rangehen will und das auch beim Nationalteam, wir mit Ralf Rangnick das Thema hatten, aber auch bei Union, dass der Torwarttrainer oder so sehe ich mich und es geht auch in die Distanz, dass das Zusammenspiel Abwehrspieler und Torhüter, dass das immer wichtiger wird, dass mehr darauf geachtet wird und ich will mich da auch jetzt in der allgemeinen Trainerfortbildung noch weiterentwickeln, weil ich einfach sehe, ich sehe, es geht in eine Tendenz Richtung Defensivverhalten, dass ich vielleicht auch ein Defensivcoach bin und mit Spezialität Torhüter. Also das ist ein Thema, was mir aktuell sehr beschäftigt. Ich glaube bei Standards, wenn ich da mit dem Kollegen Marco Knob, der was bei Brighton war, mich ausgetauscht habe, der ein Freund von mir ist, der hat ja auch die Standards übernommen bei Brighton. Also das sind alles Themen, wo alles immer mehr zusammenwächst und auch ein Torwarttrainer noch mehr ein Assistenztrainer wird und fächerübergreifend da gearbeitet wird und ist Ego zurückgesteckt und jeder wird trotzdem in seinem Spezialgebiet arbeiten, aber trotzdem, dieses Zusammenspiel wird immer wichtiger, weil so komplex ist das Spiel.
Du kennst uns Journalisten jetzt auch gut genug. Wir müssen natürlich immer die eine Schlagzeile rausgreifen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, also Frederik Renner ist ausgeklammert, ist ja logisch, aber wenn ich dich jetzt frage, weltweit, ich glaube nämlich, es war noch nie so schwierig in Wahrheit, weltweit, wer ist die eine Nummer eins, wenn du dich entscheiden müsstest, wer ist gerade so der Top-Torhüter unter den Torhütern?
Das ist jetzt richtig fies. Das ist richtig fies, vor allem, weil ich vor zwei Fragen gesagt habe, ich finde das richtig spannend, wenn man so einen Torhüter zusammenbastelt, weil jeder seine einzelne
Das habe ich schon im Hinterkopf, dass ich dich die verschiedenen Disziplinen abfrage. Aber trotzdem, weil, also auch da gibt's ja, das ist ja extrem, wie es variiert. Also ich habe immer in einem Spiel mal gesagt, auch da gab's heftige Diskussionen, dass Alisson für mich so der kompletteste ist, den es wahrscheinlich gibt auf der Welt. Habe aber keine Ahnung davon. Und dann gibt's aber so die Donnarumma-Leistung.
Das war jetzt so fragend, gell? Du gibst mir eh recht, oder?
Genau, also wenn du mir jetzt recht geben willst, dann kannst du es gerne machen. Wenn nicht, dann schweige
einfach. Das wäre zu einfach. Auf den Zug springe ich nicht auf.
Aber es gab diese Donnarumma-Leistungen, wo man dann wieder, das ist natürlich ein sehr traditioneller Torhüter dann, wo man dann eher wieder sagt, naja gut, vielleicht ist es doch ganz gut, wenn einfach einer alles permanent rausholt. Dann gibt's logischerweise die Lager, die halt so ein neuer Type wollen. Also und ich könnte jetzt aber nicht, wenn ich jetzt sage, wer ist jetzt aktuell der Beste? Das meine, es war über Jahre hinweg, war die Antwort Neuer. Das war allen irgendwie klar und da hat keiner großartig diskutiert. Aber gerade fällt's mir nicht so leicht, muss ich sagen.
Weil die Qualität eben am Top-Level so hoch ist. Und eins will ich mal festhalten, wenn man die letzten Champions League Jahre ansieht, es ist kein Verein Champions League Sieger geworden, beziehungsweise ins Finale gekommen, ohne Top-Torhüter, wirklich ausgezeichnete Torwartleistungen. Wenn ich da denke an dieses Jahr, also was Donnarumma angefangen an der Anfield Road, aber dann im weiteren Verlauf auch noch zu wichtigen Momenten rausgeholt hat, hätte es anders ausgehen können. Inter Mailand, natürlich war das das Finale bitter von für Jan Sommer. Aber auch da, ohne Jan Sommers Leistungen, wären die wahrscheinlich nicht ins Finale gekommen. Das ist schon augenscheinlich. Die Champions League Triumphe von Real Madrid, die Jahre davor, ohne Courtois. Mhm. Auch da, wie er im Finale in Paris gegen Liverpool wirklich stark gehalten hat. Also das ist einmal gegeben, dass zu einem Top-Team ein Top-Torhüter gehört. Und Alisson finde ich sehr, sehr komplett als Ganzes. Also da widerspreche ich dir nicht. Diesen einen rauszupicken ist jetzt vielleicht auch sogar, muss ich sagen, unfair. Wenn die Jahre neuer waren auch, finde ich klar, auch allein wegen der Präsenz. Ich finde, dass dann auch die Phase war, wo Thibaut Courtois das war. Und jetzt nach dem letzten Jahr muss man auch sagen, jo, ist es spannend. Ist es Donnarumma? Ist lustig, dass du sagst Donnarumma wegen den Shot-Stopping und so. Ich habe zum Beispiel, was ich zwischendurch auch gern mache, so das von Scouting-Feed, also wo man das Ganze sieht, für die Trainer, das Programm, die ganzen Spiele, da habe ich mir das Spiel Liverpool gegen Inter rausgeguckt, also auch sowas machen wir, dass du siehst die Trends. Und da war für mich, und das meine ich jetzt gar nicht böse irgendwen gegenüber, aber da war für mich erkennbar, dass du bei Donnarumma, alleine wenn du das Stellungsspiel ein bisschen anpassen würdest, noch einen Qualitätsschub rauskriegst, im Offensivspiel jetzt. Das meine ich jetzt aber wirklich nicht als Vorwurf gegen irgendwen gegenüber. Anscheinend ist auch nicht die Wichtigkeit so gegeben, beziehungsweise das im Aufbauspiel bei PSG gar nicht so der letzte entscheidende Punkt. Aber es war spannend für mich zu sehen, dass sogar bei Top-Torhütern, Weltklasse-Torhütern, in gezielten Bereichen man noch immer was verbessern kann. Und das ist aber das Schöne auch, weil so gibt's meinen Job eine Daseinsberechtigung, dass sogar die Besten immer besser werden können. Und aber Manuel Neuer hat über Jahre hinweg das Torwartspiel dominiert, definitiv.
Das heißt aber, zusammenfassend, es gibt jetzt wirklich gerade nicht den einen herausstechenden, da tappe ich jetzt nicht irgendwie im Dunkeln, dass man sagt, du, pass auf, an dem orientieren wir uns schon sehr stark. Weil ich meine, die Brasilianer zum Beispiel, da spielen ja zwei in der Premier League, Ederson, Alisson, die scheinen ja gerade schon irgendwie was richtig zu machen. Traditionell gibt's die Italiener, die immer wieder gute Leute vorbringen, die Deutschen, auch in Ordnung.
Definitiv.
Irgendwann bewegen wir uns jetzt dann mal zu den Engländern hin, wo es ja immer das Klischee gibt, dass die absolute Fliegenfänger produzieren werden überhaupt.
Ich muss sagen, ich verfolge ja Jordan Pickford schon die ganze Zeit, wie er reingekommen ist und wie er als Junger gestartet hat, seine Karriere. Und also vom Torwarttechnischen muss ich sagen, wenn ich also ein Lehrbuch machen will, dann würde ich nicht Jordan Pickford vorne raufgeben. Aber ich habe ja jetzt live gesehen beim Spiel Man City gegen Everton am Boxing Day. Und ich muss sagen, ich bin Fan geworden, weil seine Ausstrahlung, er hat dann auch einen Elfmeter gehalten. Und einfach, er ist schon brutal effektiv. Und das ist auch wieder so was Schönes, wenn Manuel Neuer hat manche Saves auch gemacht, wo du denkst, eigentlich vom Bewegungsablauf ist das nicht das, was in einem Lehrbuch drinnen ist. Aber er hat seine Lösungen gefunden. Und das ist auch so spannend, wenn du auch dann siehst, Alisson mit seiner 1-1-Technik, wo er brutal effektiv ist. In Deutschland lernen wir eher so den Block. Ich meine, Atubolo hat jetzt gegen Frankreich so einen langen Block gemacht. Fuß raus im 1-gegen-1. Auch möglich. Alisson macht eine andere Technik, indem er so reinslidet, hat aber eine super Quote. Und das ist für mich auch wieder ein Beispiel, dass es nicht diese einzige wahre Torwarttechnik auch gibt. Da war lange auch die Diskussion nach innen setzen, nach außen setzen, für den Abdruck, was ist das Bestmögliche. Donnarumma ist da zum Beispiel ein gutes Beispiel, dass der hat es drauf, dass er direkt Außenstand wegdrücken kann, voll explosiv und so auch seine Längen nützen kann. Und das finde ich natürlich immer, ich glaube, du merkst es auch, das Faszinierende am Torwartspiel. Es gibt nicht diese eine Lösung. Und man muss halt finden, bin ich wieder bei die Werkzeuge für den richtigen Keeper und das Menschliche, das Vertrauen, das du zu einem Keeper aufbaust, das ist extrem wichtig. Und da ist auch jeder Spielertyp sicher individuell und du musst auch individuell auf die Keeper eingehen, dass sie das Bestmögliche rausholen. Aber Bickford, muss ich sagen, war ich von Beginn weg kein Freund von, hat aber sich in mein Herz gespielt, muss ich sagen, mit seiner
Art. Das ist mein heimlicher Darling in Übertragungen, weil es gibt keinen, der so schön mit seiner Mimik mitkommentiert, was gerade auf dem Platz passiert. Ich liebe das, das ist Weltklasse.
Ja, top, top. Ist eine Type, ist definitiv eine Type.
Ist es aber wirklich so, also wenn das Klischee der nicht vorhandenen Klasse im englischen Tor, das ist ja so alt wie noch was und Elfmeterschießen und bla, aber und ich meine, die hatten ja über all die Jahre, die haben David James, Robinson, Seaman, was weiß ich, welche Namen, Nigel Martin oder was auch immer man da noch dazu nehmen kann. Und es schien ja schon so zu sein, dass wenn es darauf ankommt, waren die nicht da, haben nicht so performt, waren sehr fehleranfällig. Ist das ein national-mentales, kulturelles Thema oder woher kommt sowas?
Ich glaube, da sind halt viele Spiele zusammengekommen, wo etwas so passiert ist. Und dann mit den Medien ist da natürlich viel, ob es jetzt Calamity James war oder David Seaman, wie er das Tor bekommt oder wie auch immer, Peter Shilton 1990, der im Elfmeterschießen nicht mehr richtig von der Stelle gekommen ist. Es hat sich da wahrscheinlich extrem viel aufgebaut und man kann sich auch so selbsterfüllende Prophezeiungen geben. Und wahrscheinlich war im Unterbewusstsein hat jeder schon gewartet, hey, dieses Turnier läuft gut für uns. Vielleicht wird es der erste Weltmeistertitel oder Titel seit 66. Und dann ist wieder was passiert, ja, hat ja so kommen müssen. Also ich glaube, das ist ein bisschen, und da mag ich aber die englische Kultur auch, ein bisschen dieser schwarze Humor, beziehungsweise der Umgang mit dem Schicksal. Einerseits lustig, für die individuellen Keeper natürlich weniger lustig, aber ich glaube, dieses Klischee, dass die englischen Torhüter zuständig sind oder schuld sind am Ausscheiden der englischen Mannschaft, das hat sie definitiv geändert, vor allem seit Bickford. Aber es gibt ja auch, ich meine, andere Keeper, wie Henderson, der auch eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat. Aaron Ramsdale hat es nicht so leicht gehabt. Mhm. Klar, aber ist auch ein guter Keeper. Bin gespannt, wie jetzt Burnley zu rankommt in der Premier League. Das ist auch so ein Thema mit dem Aufsteigen. Und ja, also ich glaube, es gibt schon gute englische Keeper, definitiv.
Aber hat sich das auch verbessert, in Anführungszeichen? Weil
würde ich schon sagen. Also ja, klar. Und ich glaube auch, dass es gut getan hat, die Premier League, dass viele ebenso, wie wir vorher schon gesagt haben, andere Einflüsse vielleicht von dem brasilianischen Torwart, vom argentinischen Torwart Martinez oder auch von der Trainerseite, von der Torwarttrainerseite, dass da viele Einflüsse zusammengekommen sind. Und wenn du in der Top-Liga arbeitest, dann wirst du automatisch auch besser. Und ich glaube, da war der internationale Einfluss auf die Premier League sehr, sehr gut und natürlich auch auf die englischen Torhüter auch, weil die in ein anderes Profil reingewachsen sind.
Weil ich will jetzt niemandem zu nahe treten, da zählen wir Deutschen auch mit dazu. Bei den Engländern will ich jetzt nicht sofort von den Bauweisen her auf absolutes Bewegungstalent setzen. Und vielleicht mag das auch.
Kommen wir wieder zu dem Punkt, ein bisschen unorthodox bei Jordan Pickford.
Genau. Ja. Eigentlich ja bei allen, wenn man ehrlich ist. Also ich finde, selbst Dean Henderson ist irgendwie komisch auf eine Weise, wenn man den so sieht und auch jetzt nicht die klassische Präsenz in dem Sinne, dass ich sagen würde, also wenn der kommt, dann weiß ich schon mal Bescheid. Und wir können ja dann auch noch auf, ich finde immer James Trafford fand ich sehr, sehr spannend. Jetzt sieht man ja bei der U21 eben Beadle gerade, der ja Brighton gehört, der auch in so eine Richtung geht, wie Trafford auch. Also auch die Engländer bewegen sich offensichtlich in eine, wir müssen schon auch von hinten rausspielen, aber auch nicht mit totaler Sicherheit, sondern ich finde schon immer so, Momente sind da schon drin.
Ist lustig, dass du das sagst, mit dem Ausspielen, weil gerade wenn man jetzt die Champions League wieder verfolgt hat und auch die Premier League, es gibt schon wieder eine leichte Gegentendenz, dass Teams fangen, oder anfangen rauszurücken und okay, wir gehen auf den zweiten Ball. Das war zum Beispiel, ich meine, wie gesagt, in der Champions League und in der Premier League, also es gibt diese Gegentendenz, ist erkennbar, dass wieder das Aufwand gegen Ertrag, ob man das wieder überlegt, bringt der Spielaufbau der Kurze so wirklich so viel Mehrwert. Das ist eine Tendenz. Und das andere war, was wollte ich sagen? Ja, bezüglich Eleganz, ob es jetzt ein Henderson ist oder Pickford. im Endeffekt, und das habe ich definitiv auch ziemlich schnell als Torwarttrainer kennengelernt, es geht um Effizienz und nicht um, wie es ausschaut, oftmalig. Und das ist, ich habe auch andere Torhüter trainiert, die zum Beispiel technisch sehr, sehr sauber waren, aber wenn es dann ging, darum Lösungen zu finden und unter Stress competitive zu sein, beziehungsweise da wirklich einfach effektiv zu sein, dann hat es wieder anders ausgeschaut. Also ich sehe, zu Beginn meiner Torwarttrainerkarriere war ich sicher mehr technisch fokussiert, als ich jetzt bin. Jetzt geht's wirklich, wir sind am highest level und da geht's um Performance und wie das zu erreichen kann, das kann durchaus unterschiedlich sein.
Jeder hat ja wahrscheinlich auch, also gerade du auch dann als junger Torhüter oder jetzt auch immer noch, so gewisse Vorlieben. Also bei mir, glaube ich, weiß man, dass ich einigermaßen auf elegante Fußballer stehe und oder auf das komplette Gegenteil, auf den geisteskranken Sliding-Tackler. Also ich liebe zum Beispiel Nathan Arkes Tackling. Das ist zum Beispiel Weltklasse. Gibt es bei dir auch so Torhüter, wo du sagst, entweder früher oder auch heute, ja, das ist der, also vielleicht auch nicht der allerbeste, sondern einfach den sehe ich nur wahnsinnig gern.
Wie gesagt, jetzt ist es mir immer schwierig, das Ganze nicht analytisch zu sehen. Aber ich feiere von gegnerischen Torhütern auch Torwartparaden. Also das ist schon irgendwie, und eine coole Ausstrahlung ist, und Präsenz ist extrem wichtig. Und wie gesagt, also da könnte ich Jordan Pickford jetzt nochmal nennen, weil ich wirklich vom Stilistischen kein Fan war, aber mir das Auftreten so getaugt hat, dass ich gesagt habe, ja, okay, ich bin jetzt ein Fan, jetzt ist das wirklich, das taugt mir, da gibt der Mannschaft auch Energie. Wir hatten vor ein paar Jahren zum Beispiel auch Rafa Kikiewicz. Der war als Torhüter, hat er ein Level erreicht, das er von seiner normalen Konstitution und sein Talent, Rafa, verzeih mir, wenn du das jetzt hörst, so nicht ausfüllen hätte können. Aber wenn der drinsteht, der ist so verrückt, wir steigen nicht ab. Das kann nicht passieren. Und wenn er den gegnerischen Stürmer auffressen muss oder den ganzen gegnerischen Fanblock stürmt, egal. Und diese Winning-Mentality finde ich dann einfach auch geil, ja.
Also wir locken mal ein, Jordan Pickford zu Union Berlin. Ihr seid ganz offiziell daran interessiert. Also das ist ja, eigentlich müsste man jetzt die Frage stellen, schaut ihr euch englische Torhüter an? Das Ding ist nur, weil ich meine, es gibt ja schon in Deutschland mehr und mehr die Tendenz, dass man sich junge Spieler aus England auch fischt. So Bellingham, Joe Bellingham, Jude ja auch damals, aber McAtee, Palmer war immer mal interessant und auch Carsten drunter. Ich glaube nur, dass sobald ein englischer Torhüter halbwegs interessant wird, weil es halt einfach keine Auswahl gibt, sind die gar nicht mehr bezahlbar. Deswegen müssen wir uns darüber wahrscheinlich nie unterhalten.
Also für uns absolut nicht. Also dass ich englischen Fußball verfolge und englische Torhüter verfolge, ist eigentlich rein Selbstfortbildung und privates Interesse. Das geht sich finanziell einmal weit nicht aus. Und aber ist okay. Da sind andere Märkte dann spannend für uns. Aber der Vergleich, der internationale Vergleich, das ist natürlich immer legitim und das ist auch was einen nach vorne bringt. Und wenn Torwartentwicklungen in England stattfinden, ja, da will ich definitiv der Erste sein, der es in Deutschland aufgreift, wenn es was Positives ist.
Aber machen wir es mal retour, das Spielchen. Ich habe das Gefühl, dass es auch nicht mehr so ist, wie es mal war, dass auch die Engländer, die ja immer noch wahrscheinlich den kaufkräftigsten Markt zur Verfügung haben, dass die automatisch auf deutsche oder deutschsprachige Torhüter gehen, wie es mal vor 10 Jahren der Fall gewesen ist.
Ja, aktuelles Gegenbeispiel wäre dann der Max Weiß, ne? Von Karlsruhe, der wechselt, wo ich sage, habe ich auch jetzt schon die letzten 2 Jahre verfolgt, muss ich sagen, gefällt mir auch irrsinnig als Torhüter und seine Präsenz und vor allem, er wirkt sehr, sehr reif für sein Alter. Also ich glaube, da hat Burnley auch einen guten Schritt gemacht, wie die Konstellation dann auch immer ausschauen wird, ob Trafford bleibt oder wie auch immer. Aber ich glaube auch für Max Weiß ist das ein guter Schritt, sich dort zu beweisen. Ich glaube, über Bernd Leno brauchen wir nicht reden, wie der schon die englische Premier League auch seinen Stempel aufgedrückt hat, ob es bei Arsenal war oder jetzt auch bei Fulham. Das ist wirklich auch beeindruckend. Und man weiß ja nicht. Also ich glaube, dass auch für deutsche Torhüter schon der englische Markt sehr interessant ist. Also ohne jetzt was zu wissen und ohne Transfers heraus heraufzubeschwören. Also ich glaube, Artubolos Leistungen werden jetzt auch nicht unerkannt bleiben und denke schon, dass für den einen oder anderen deutschen Torhüter definitiv ein Schritt nach England nicht nur möglich ist, sondern auch folgen wird.
Jetzt hat ja Lothar Matthäus bei uns auf Sky gesagt, er würde Manchester City Marc-André ter Stegen mal nahelegen. Ich meine, da könnte ja was passieren. Ich glaube, da muss man jetzt, also ich will jetzt gar nicht Gerüchte irgendwie durchkauen oder so, aber da könnte ja auf der Torhüter-Position was passieren. Das ist ja schon jetzt lange bekannt, dass Ederson, glaube ich, die besten Tage hinter sich hat, auch körperlicher Natur. Dann gäbe es noch einen Stefan Ortega, der da rumschwirrt. Also das ist jetzt zu billig, dich zu fragen, passt oder passt nicht, sondern ich will jetzt von dir wissen, wenn du einen zu Man City transferieren dürftest, du hättest alles Geld der Welt zur Verfügung und du dürftest nur stilistisch den einen auswählen, du bist Head of Goalkeeping, so heißt es ja in England, und du müsstest für City auswählen, wer wär's?
Ja. Ja. Also Lothar habe ich das letzte Mal gesehen, da hat er irgendein Spiel bei uns am Spielfeldrand kommentiert und ich wollte eigentlich zu ihm beim Aufwärmen hingehen und ihm sagen, dass mir ein Satz sehr, sehr gefallen hat, den er gesprochen hat. Ich glaube, es war beim UEFA Europa League Spiel Frankfurt bei Tottenham an der White Hart Lane, wie Kawa Santos gespielt hat und er erwähnt hat, er findet es extrem richtig, richtig gut, dass das ein Torhüter ist, der Bälle fangen will. Und das hat mir extrem gefallen. Wie gesagt, die haben nicht dann erreicht, aber vielleicht kannst du ihm das ausrichten und liebe Grüße, weil das ist auch ein Punkt, wo ich sage, und der Tipp vielleicht an junge Keeper, die später nach England wollen, versucht einfach Bälle zu fangen. Es wurde in den letzten Jahren viel zu viel aufs Ablenken und Parieren Wert gelegt. Ich glaube, wenn einer ein guter Fänger ist, gut parieren ist wichtig, vor allem aus der Danger Zone. Aber wenn einer ein guter Fänger ist, dann kommt das gute Ablenken von automatisch. Also dieser Satz hat mir extrem gefallen von Lothar Matthäus zu dem Punkt. Und zum zweiten Punkt, die Frage kann ich einfach beantworten. Also wenn jetzt ein Torhüter für Man City gesucht werden sollte, Ter Stegen passt das sehr, sehr gut. Also ja. Das ist der erste Eindruck sofort, ja, passt. Für den Spielstil, ich meine, ich habe auch die Nations League-Spiele jetzt verfolgt von Deutschland und man muss schon auch sagen, und da will ja Lanze brechen jetzt für ihn, wie er da performt hat, welche Saves er da rausgeholt hat, mit einer Selbstverständlichkeit, die für diesen Zeitpunkt und für diese Situation, in der er sich befindet, absolut nicht nur selbstverständlich ist. Muss ich sagen, Hut ab, großer Respekt, weil da hat er wirklich gezeigt, hey, ich gebe euch die Antwort auf den Platz. Ich weiß natürlich nicht, wie das in Barcelona weitergeht, wie die Situation ist. Ich kann das von außen auch nicht einschätzen. Ich fand den Post von René Adler, den habe ich gelesen auf LinkedIn, wo er sagt, wo er auch für Ter Stegen spricht und sagt, ja, Loyalität wird von Vereinen immer gefordert, aber umgekehrt sieht es dann vielleicht nicht immer ganz so aus. Muss ich sagen, ist ein gutes Statement. Wie gesagt, ich will jetzt nicht da in die Situation, ich kenne die Fakten zu wenig und was da alles passiert ist, aber mich hat er beeindruckt bei der Nations League. Ich finde, dass er super spannendes Profil für Man City ist und ja, also das könnte ich sehr, sehr gut vorstellen.
Könntest du dir, also das ist immer das, woran ich, da merkst du auch, dass ich einfach nicht tief genug drin bin. Ich habe mehr mit dem Gedanken öfter gespielt und es gab auch Gerüchte letztes Jahr, dass City das plant, aber hätte Ortega, wäre das ein Profil, das reichen würde für die allerhöchsten Ansprüche, weil der macht es als Nummer 1b super gut, keine Frage. Und ich check's auch, worauf sie hinaus wollen mit ihm und welches seine Stärken sind. Aber ehrlicherweise, ich habe auch schon die Diskussion nicht ganz verstanden fürs deutsche Nationalteam, dass der dann unbedingt mit müsse zur Europameisterschaft in dem Fall. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Da fehlt mir auch wahrscheinlich noch ein bisschen die Sample Size.
Du sagst es richtig, das ist ein Sample Size. Es ist kein Erfahrungswert da, ob er dann, wenn er in die 1A rückt, ob er das dann standhält. Das kann man nicht wissen. Das ist auch für mich als Spezialisten zum Beispiel schwierig einzuschätzen. Man kann eine Bewertung machen, man kann sich Dinge vorstellen. Kann Ortega reinrutschen und Nummer 1 sein? Ja, sagt es aber definitiv auch, dass du als Man City 2, wenn nicht sogar 3 Top-Torhüter brauchst. Und dann ergeben sich Situationen, wo du vielleicht innerhalb der Saison wechseln musst oder wie auch immer. Wir haben diese klare Nummer eins, wie es jetzt der Donnarumma ist, oder wie es der Jan Sommer ist, oder auch andere in der Liga. Ja, die ist wünschenswert. Fakt ist aber auch, dass die Vereine inzwischen 50 Spiele spielen und dass du definitiv zwei Keeper brauchst. Die müssen auch zusammenpassen. Und ich fand es auch spannend und diese Entwicklung, vielleicht geht das auch in diese Richtung ein bisschen. Du hast ja zum Beispiel, wenn du eine starke Nummer zwei hast, machst du in Deutschland auch gerne, dass du im Pokal den einen spielst und den anderen. Das ist in England natürlich noch viel mehr. Gibt ja auch schon die Versuche oder so war es jetzt. Vielleicht nicht ganz so, wie sie sich vorgestellt haben, aber bei Leverkusen, dass du mit Koba und Radetzky ein Jobsharing machst. Und vielleicht schaut dieses Jobsharing in Zukunft gar nicht mehr so aus, dass du sagst nach Pokalwettbewerb, sondern dass du nach Gegner aufstellst. Was brauchen wir in dieser Phase gegen diesen Gegner? Und dass sowas eigentlich einmal out of the box denken ist, ja, okay. Aber wir hatten zum Beispiel so eine Situation, wo Frederik Rönner und Andi Lute war es damals, sich auch Spiele geteilt haben. Damals war es eigentlich ausgemacht in Liga und Pokal, also das Klassische. Dann ist aber, ich weiß jetzt nicht, einer von den zwei krank geworden für das Pokalspiel. Dann war für Urs Fischer und das habe ich dann auch unterstützt. Komplett klar, ja, dann spielt halt der andere das Meisterschaftsspiel. Also dieses, ja, warum nicht? Das war jetzt nicht auf den Gegner bezogen, sondern eher auf die Situation geschuldet und dann sagen, na, wir, der hat es verdient, dann ist es halt das Meisterschaftsspiel. Okay, da ist halt wichtig wieder klare Kommunikation, wie ist das Ganze, weil du willst nicht einen Torhüter verunsichern und den anderen verunsichern, einfach weil die Kommunikation nicht gegeben ist. Natürlich wünschenswert, wie ich gesagt habe, klare Nummer eins und ein super verlässlicher Backup als Nummer zwei, wie es auch in Dortmund zum Beispiel mit Alex Meyer schon lange ist. Das ist wünschenswert. Auf der anderen Seite, vielleicht dreht sich die Zukunft so aufgrund der vielen Spiele und diese unterschiedlichen Profile, dass man sagt, man geht wirklich gegnerorientiert an die Sache ran und sagt, dieser Torhüter spielt heute.
Also ich kann ja schon mal sagen, die KI wird deinen Job nicht übernehmen, weil da braucht es sich dann sehr stark in dem Moment, wenn, und da kann ich mir auch schon vorstellen, wie das Medienecho wäre, wenn sich wirklich mal ein Trainer, so wie es ja Xabi Alonso wohl geplant haben soll, auf zwei Nummer Einsen committet und dann halt jeweils so wählen würde, dass derjenige spielt, der gerade besser passt, dann das schaue ich mir an, was da in den Kolumnen textet wird.
Das ist es vor allem. Du musst es wirklich intern davon überzeugt sein. Da ist schon mal der erste Punkt und nicht nur einer muss überzeugt sein, sondern alle müssen überzeugt sein. Der zweite Punkt ist es dann, wie gehen die zwei menschlich damit um? Wie ist das kommuniziert? Wie geht die Mannschaft damit um? Das ist einmal das Hauptthema. Und dann kommt es einmal noch dazu, zu den externen Einflüsse, dass die Medien, die stürzen, ihr wartet sich ja nur drauf, dass sowas ist und dass man dann Kontra geben kann. Aber ja, also der Grundgedanke ist gut, es gehört Mut dazu, Überzeugung und es, ja, man wird sehen, ob das eine Lösung sein könnte. Wie gesagt, out of the box denken.
Eigentlich wollte ich jetzt schon einen harten Break machen, aber das ist irgendwie so eine Steilvorlage. Diese ganze André Onana-Nummer bei Manchester United ist ja im Grunde, geht ja genau so. Dass wir damals im Podcast gesagt haben, vor dem entscheidenden Europa-League-Spiel, ich meine, jetzt hat es am Ende nicht geklappt, okay, geschenkt, wussten wir damals nicht, aber vor dem entscheidenden Europa-League-Spiel sagst du, nö, der muss mal raus, dann holst du Bayern dir rein, demontierst ja vielleicht auch vor allen Dingen öffentlich, heute bei Manchester United ist schon eine Position, die, glaube ich, sehr viel beäugt wird, holst eine Nummer zwei rein, die alles andere als sicher ist, wahrscheinlich auch nicht mit dem allergrößten Selbstbewusstsein, im Gegenteil, wahrscheinlich so mit ganz schönen Muffensausen da reingeht, funktioniert nicht und dann hast du am Ende übrig zwei Torhüter, die wahrscheinlich beide brutal verunsichert sind. Wie hast du das damals gesehen?
Ich habe da einen Grundsatz in dieser Richtung, weil es kommt natürlich immer wieder zu Situationen, wo sowas passieren kann. Es war damals bei Lute Renault so, es war bei Lute Karius so und es ist auch ein bisschen im Nationalteam in der Geschichte jetzt so gewesen, dass aufgrund von Verletzungen auch nicht so klar sich diese Nummer 1 rauskristallisiert hat. Und ein Grundsatz habe ich immer im Kopf und das ist in dem Fall, ist es eine Frage der Notwendigkeit, dass du es machst. Ich kann natürlich jetzt nicht den psychischen Zustand von Onana zu diesem Zeitpunkt klar machen, weiß ich nicht. Klar ist, dass er ja wirklich unter Dauerbeschuss ist, klar ist, dass er seine Leistungen ja inkonstant sind. dass man sich auch unsicher ist, okay, wo ist jetzt wirklich das schlussendlich das Potenzial bei ihm, das finale Potenzial. Und in dieser Situation ist es natürlich schon wichtig, wenn du sagst, du hast die Nummer 2, bist du nicht so überzeugt, dass sie die Nummer 1 verdrängen kann oder ist besser in diesem Spiel, dann musst du die Nummer 1 schützen. Und das wirklich, wirklich viel. Ob das jetzt in dem Fall ist, dass du ihn rausnimmst, weil er Ruhe braucht vor den Medien, oder dass du extra ihn spielen lässt und in den Medien sagst, hey, Onana ist unsere Nummer 1, wir ziehen das durch. Das ist dann natürlich wieder etwas, was man intern klären muss. Und naja, ist immer so eine Geschichtsbias, ne? Im Nachhinein ist man immer schlauer. Das wird sich wahrscheinlich Leverkusen auch gedacht haben mit dem Europacup-Finale mit Bergamo, weil da war ja auch, wer spielt da?
Ja,
und
genau.
Da gibt's nicht dieses richtig oder falsch. Und im Nachhinein kann man solche Sachen natürlich immer ansprechen, aber und sagen, ja, hätten wir ja eh gewusst. Aber Fakt ist, die erste Frage, ist es eine Notwendigkeit? Und vor allem in der Torhüterposition, dieses Rein-Raus-Rotieren, ja, das macht was mit einem Keeper, das macht was mit einer Mannschaft. Und solange es nicht notwendig ist, etwas zu tun, dann mache es auch nicht. Ist Bayern vielleicht auch so ein gutes Beispiel? Wie lange wird schon Manuel Neuers Nachfolger herbeigeredet? Ist es aber notwendig? Nein, weil Manuel, du musst vorbereitet sein als Verein, klar. Und aber ist es notwendig? Nein, solange Manu diese Top-Leistungen bringt, ja, ist er die Nummer 1. Punkt.
Das ist die Queen-Situation. Irgendwann ist der Charles zu alt, dass es sich nur lohnt, dass er König wird. Aber jetzt ist er doch gewonnen.
Ein bisschen war das zum Beispiel auch bei Freddy Rönno, wenn ich das jetzt so sagen darf, beim Nationalteam. Der war, glaube jetzt 10 Jahre dabei. Kasper Schmeichel hört nicht auf. Es kommt kein neuer Trainer, der sagt, nee, wir nehmen einen neuen Input. Und dann ist die neue Generation, ob es jetzt Mats Hermansen ist oder wer auch immer, herangewachsen. Und da war irgendwie klar, dass Freddy so, ja, zwischendurch, oder Jürgensen, aber war klar, dass Freddy irgendwie, ja, durchrutscht. Und wenn ein Wechsel stattfindet, dann wird es die neue Generation sein. Und das hat er dann auch gesehen und gesagt, okay, ich hatte eine geile Zeit beim Nationalteam, aber jetzt ist auch die Familie ein Vorteil. Ich habe es immer gern gemacht, aber gut, wenn es so ist, dann ist es so.
Das nutze ich jetzt, dass du das Nationalteam sagst und mach mal den ganz harten Break. Du bist ja auf eine Weise schon eine Art Vorreiter, weil du sowohl für Verein als auch für dein Heimatland dann arbeitest. Und da ist natürlich ein sehr spannender Trainer, der auch aus England uns bekannt ist und der wahrscheinlich aufgrund dessen auch überdurchschnittlich oft verrissen worden ist bei Manchester United, obwohl er im Nachhinein betrachtet brutal recht hatte mit allem, was er gesagt hat, also sogar brutal recht hatte mit allem, was er sagte. Wie ist das denn, unter dem zu arbeiten? Ist es so, dass du Ist das so, man sagt ja ganz oft, der Typ, verrückter Professor, der wahnsinnig viel neu denkt, eigen denkt, der viel Eigenverantwortung fördert, der im Grunde immer noch besser sein will?
Also das verrückt will ich wegstreichen, aber der Rest trifft es eigentlich gut. Und ich muss sagen, ich bin extrem dankbar, wie das Nationalteam und Ralf Rangnick auf mich zugekommen sind im Sommer 23, dass ich das übernehmen darf. Einerseits, weil ich schon hier bei Union sehr, sehr gut eingearbeitet habe, die Erfolge waren und du hast Europacup mitgemacht und muss sagen, das ist dann, wo der Fußball so richtig beginnt und wo es mir auch Spaß macht. Und ich vermisse das auch, muss ich sagen, die Europacup-Zeit mit Union, aber okay. Es ist so, da habe ich halt die Chance bekommen, dass ich beim ÖFB einsteige. Und ich muss sagen, ich habe als Nationalspieler 3 Länderspiele gemacht, das habe ich eingangs erwähnt. Die waren nicht so erfolgreich, bin ich offen und ehrlich, die waren nicht so erfolgreich, auch unter dem Aspekt, dass ich selbst mental vielleicht nicht vorbereitet war auf das, beziehungsweise nicht stark genug zu der Zeit, weil ich habe wirklich diese 9 Millionen Österreicher auf der Schulter gehabt und das ist eine Menge Kilos und habe dann nicht meine besten Performances abrufen können. Wo ich auch lange dann das mitgeschleppt habe. Aber ich muss sagen, das hat mich dann im Umkehrschluss als Trainer extrem besser werden lassen, weil diese Erfahrung kann ich jetzt mitnehmen und auch aufgreifen. Mhm. Und deswegen glaube ich, diese Erfahrung ist extrem wichtig. Ich will als Torwarttrainer so gut sein wie nur möglich und dann on top kommt diese Spielerfahrung dazu. Also ich bin nicht ein guter Torwarttrainer, weil ich ein guter Spieler war. Nein, ich bin ein guter Torwarttrainer an sich und dann kommt on top die Spieler. Und der Schritt mit dem Ralf oder zum Team Österreich, und da geht es nicht nur jetzt um Ralf, da geht es um das ganze Staff, um die ganze Abteilung. Er versucht das Maximum rauszuholen. Und es ist ja so, dass du extrem viel lernst. Und ich muss sagen, was ich mich da auch weiterentwickelt habe, und es macht einfach Spaß, mit den Besten zusammenzuarbeiten. Und ich kann eins sagen, ich bin jedes Mal top vorbereitet, wenn wir um die Tore da gehen, weil Ralf stellt einfach die richtigen Fragen. Und wie gesagt, im Trainerteam haben wir generell auch extrem viel Qualität beim ÖFB, wo es auch weitergeht, dass ich sage, du lernst jeden Tag mit den Kollegen und das ist keine Ego-Sache, sondern du tauschst dich wirklich aus. Dieses, was ich vorher auch gesagt habe, verbindende oder fächerübergreifende Arbeiten, das macht richtig Spaß und hat mir neben meiner Arbeit bei Union auch extrem viel gebracht. Und natürlich diese Heim-EM, nenne ich es jetzt, in Berlin oder in Deutschland letztes Jahr, war absolutes Highlight, was ich nicht mehr vergessen will. Und jetzt hat ja die WM-Quali gestartet und mein Sohn ist in Amerika geboren und der World Cup in Amerika wäre natürlich noch das nächste große Ziel.
Da müssen wir haben viele Österreicher unter den Hörenden. Wie steht's um die Torhüter-Situation? Also du wirst jetzt nicht verraten, wer die Weltmeisterschaft, für die ihr euch selbstverständlich qualifiziert, dann spielen wird, aber wie steht's grundsätzlich?
Ich muss sagen, wir hatten ja jetzt im Lehrgang 4 Torhüter dabei und 2 neue. Da war der Nicolas Polster dabei und Nicolas Schmidt, der eben bei Portsmouth spielt, in der Championship. Mhm. Und beide waren gute Nominierungen. Es ist so, dass eine spannende Generation ranrückt. Wir haben nicht diesen einen Torhüter aktuell in der Premier League, in der deutschen Bundesliga oder Serie A. Also wir haben vielleicht, da hängt ein bisschen die Vereine, wo die Torhüter spielen, sind nicht die gleichen wie die Feldspieler. Wir haben keinen Conny Leimer, der bei Bayern spielt, Savitzer bei Dortmund oder bei Menu damals. Den haben wir aktuell nicht. Wir haben aber eine alte Struktur, die sind 22, 23, 24. Wir haben auch mit Patrick Benz und Alex Schlager zwei Torhüter, die Nummer 1 waren in der letzten Zeit, die auch erst 27 sind. Und dieses Potenzial musst du nutzen und es vielleicht wächst einer der Jungen daran, dass er auch den Schritt nach England machen kann. Ich sehe da wirklich Potenzial und wir haben von der Euro-Quali gelernt, dass aufgrund von Formschwankungen, aufgrund von Verletzungen auch der Nummer 1, die was bei der WM-Quali startet, war dann auch nicht die Nummer 1 bei der Euro. Also wir haben sogar mit Heinz Lindner gestartet, der dann ja erkrankt ist, aber Gott sei Dank wieder komplett fit ist. Dann ist Schlager die Nummer 1 gewesen in der Quali und dann bei der Euro hat aber Penz gespielt, weil Schlager verletzt war. Und Heinz Lindner ist wieder als Routinier dazugekommen, weil wir sonst keine Erfahrung mehr gehabt hätten, der für das Team extrem viel mitgebracht hat. Also die Situation, da sind wir dran. Wie gesagt, die Performance in den ersten 2 Spielen war richtig gut. Tovi Laval vom Lasker da ein Debüt gehabt, aber es fehlt noch dieser Schritt, dass ein Tor, das sich durchsetzt in einer Top-Liga. Am liebsten die Premier League.
Auch nicht ungewöhnlich. Ihr habt ja immer in Österreich, also ich bin ja selber halber Österreicher, da darf ich das jetzt mal sagen, es gab eigentlich zu jedem Zeitpunkt immer ein solides Gerüst. Also selbst in der Zeit damals, ja, Anfang der 2000er, wo man nicht genau gewusst hat, wer wird es jetzt hundertprozentig, zwar auch deine Zeit dann, die Nummer 1, gab es dann doch immer 3, wo man gesagt hat, ja gut, im schlimmsten Fall, und dann kommt halt der Payer.
Die sind schon ganz okay. Sagen, ne? Also danke für die Komplimente.
Dann macht er Prince of Wales.
Prince of Wales, so ist es.
Genau. Und deswegen bin ich da guter Ding. Ich möchte noch ein letztes Mal, ich habe dir ja gesagt, die Stunde, die kriegen wir so schnell voll, das war mir auch klar, dass wir eigentlich lieber 2 hätten veranschlagen sollen.
Können wir ja mal wiederholen.
Sehr gerne. Ich hätte, würde noch gerne einmal, weil das noch ein ziemlich spannendes Thema ist und wir haben dich auch unter anderem deshalb da, dass du mal den Vorhang ein wenig lüftest, dass wir dahinter schauen dürfen. Wenn man sich in England im Moment die Struktur anschaut von den Trainerteams, dann kommt man recht schnell, also gerade auch mit Blick auf die Torhüter, zu dem Ergebnis, okay, da passiert was. Also wenn man zum Beispiel bei Chelsea schaut, Roberts ist da super stark. Also der versucht sich verpflichtet auch gerne mal 8 bis 9 in einem Transferfenster. Der sucht sich da seine Leute aus. Der hat offensichtlich sowas wie Prokura fast im Vergleich zu, also scheint so ein eigenes Department im Department zu sein. So ähnlich wie du auch gesagt hast, du bist dann bei Union schon auch mit dabei, wenn es um die Auswahl gibt. Mhm. Ist das das, was dich an England auch reizen würde, dass man quasi, also vielleicht muss man es nochmal so sagen, in Deutschland scheint das zumindest so, dass du ein wenig abhängig davon bist, wer dein Cheftrainer ist und ob der sagt, ja, den behalte ich oder behalte ich nicht. Mag von Verein zu Verein unterschiedlich sein, aber in England wirkt es fast so, als ob die Torhüter ihre eigene Position schon haben, unabhängig vom Cheftrainer. Manchmal. Also alles generell schwierig. Aber
das finde ich jetzt extrem spannend, weil ich genau eher umgekehrtes Gefühl habe. Ich bin ja jetzt sehr, sehr lange in Deutschland und da viele Kollegen sind schon lange in ihrer Position auch, unabhängig vom Cheftrainer. Und so ist es bei mir, bei Union auch. Und bin nicht stolz drauf oder ich wünsche mir nicht, dass ich jetzt in den letzten Jahren viele Cheftrainer gehabt habe. Da sehe ich eher, dass der Torwarttrainer so ein bisschen Vereinsinventar ist. Natürlich, die Qualität muss passen, aber ich sehe da eher, dass da, ob es jetzt ist, ja, okay, bei Bayern ist halt Michael Rechner dort ist, da war aber davor auch lange ein Kollege, dann war in Dortmund, Leipzig, Wolfsburg, ja, wir sehen uns, wir haben jedes Jahr dieses Bundesliga-Torwarttrainer-Treffen und da sehen wir fast immer die gleichen Gesichter, was ja absolut okay ist und gut ist, aber ich sehe eher, in Deutschland ist es so, Torwarttrainer, okay, ist Vereinsentscheidung. Und in England sind die, sehe ich eher so die Tendenz auch, dass ganze Trainerteams oder Staffs wechseln. Ob es jetzt bei Man United war, unter Amorim quasi.
Bei den größeren sicher.
Vielleicht hast du sogar einen Ticken besseren Einblick da, was rundherum bei den Teams, bei den kleineren passiert. Also ich habe eher das Gefühl gehabt, okay, wenn ich den Schritt nach England machen wollen würde, dass ich schon eher mir einen Trainer anhängen sollte. Und was ich aber auch spannend finde, weil das habe ich ja beim ÖFB jetzt kennengelernt mit Ralf Rangnick zum Beispiel, dass du als Trainerteam agierst. Und da könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man so wechselt. Das ist irgendwie spannend. Und dass es vielleicht als einzelne Person, so wie in meinem Fall jetzt, nehmen wir es nur rein hypothetisch, dass das fast schwieriger ist, in dieses System reinzukommen. Aber gut, lass ich mich gerne eines Besseren belehren, weil ja, und vielleicht reden wir in 2 Jahren anders drüber. das ist meine Wahrnehmung. Torwarttrainer in Deutschland ist noch eher Vereinseigentum, salopp formuliert. Und international, vor allem portugiesische Trainerteams, spanische Trainerteams wechseln vielleicht eher oder haben ihren Torwarttrainer im Petto. Ich glaube, Graham Potter hat jetzt auch seinen Torwarttrainer, seinen Wunschkandidaten, den er mitnehmen will und so. Thomas Tuchel hat beim Nationalteam auch seinen Kollegen von Chelsea mitgenommen. Ja, wie gesagt, wahrscheinlich gibt's auch hier mehrere Varianten, wie es gut ist. Mein Zugang ist, dass ich einfach beweisen will, dass ich sehr, sehr gut bin und jedem Trainerteam helfen kann oder am Ende setzt sich Qualität durch und soll sich auch Qualität durchsetzen. Und natürlich ist aber ein Vertrauensverhältnis extrem wichtig in der täglichen Zusammenarbeit, definitiv.
Genau, das ist wahrscheinlich der Grund, warum sowas passiert. Und wenn ein Trainer halt unbedingt gewollt wird von einem Verein, dann kann er wahrscheinlich auch umso mehr Ansprüche stellen im Vergleich zu, der kann froh sein, dass er den Job gerade bekommt und dann behält er halt das Trainerteam erstmal, vielleicht auch, weil man nicht unbedingt davon ausgeht, dass das was ganz Langjähriges wird. Ich fand jetzt eben, also das Beispiel bei Chelsea ist, glaube ich, wahrscheinlich das Allerbeste von jemandem, der sich ganz offensichtlich total verwirklichen darf. Mhm. Also anders kann ich mir nicht erklären, warum Sanchez spielt und spielt und spielt und spielt. Und den hat er ja schon bei Brighton gehabt. Und es soll ein sehr fähiger Kerl sein, der da verantwortlich ist dafür, der auch sehr neu denkt. Mhm. Das fand ich nur einfach sehr, sehr spannend, wie man auch von deiner Warte jetzt dann, sehr irgendwie dann doch dein erweitertes Berufsumfeld da drauf blickt, dann natürlich trotzdem von außen, das ist ja bei mir auch, das ist ja grundsätzlich bei allem, was wir als Journalisten über Trainer, Trainerteams und so sagen, das ist ja immer irgendwie der Blick von außen drauf und wir wissen ja nicht, was am Platz in der täglichen Arbeit passiert, sondern wir sehen nur das Ergebnis und machen dann halt Rückschlüsse.
Ist so. Und vor allem bei meiner Meinung ist natürlich auch subjektives Empfinden, weil du auch denkst, okay, wenn so ein Schritt du mal planst oder vorhaben willst, dann schaust du ja, okay, wo sind Möglichkeiten und wo sind vielleicht Obstacles oder Hindernisse. Das ist ja auch eine subjektive Wahrnehmung. Also ich glaube, weder du noch ich haben jetzt statistisch gesehen irgendwie eine Liste parat, wo welche Wechsel waren, aber muss es auch nicht sein. Also ist aber spannendes Thema, definitiv, und spannende Frage, was vielleicht erfolgsversprechender ist oder was auch der Zugang im Management dazu ist.
Du hast es dir schon gedacht. Wir sind am Ende der Sendung angekommen, aber ich lasse dich jetzt natürlich nicht gehen. Du hast drei Kernkategorien aufgemacht für Torhüter und du wolltest ja einen zusammenbasteln. Eigentlich müssten wir es wahrscheinlich auf mindestens 12 Kategorien aufschlüsseln. Aber,
ja, dann sag einmal die 12 Kategorien. Wenn du schon 20 hast, dann wirst du ja 12 jetzt zusammenkriegen.
Okay, also dann fangen wir doch mal an mit klassisch Shot-Stopping. Also sprich, sagen wir mal kurze Distanz, Reaktionen.
Wer David ist Dreier.
Echt?
Ja.
Boah, okay.
Wobei der Stegen jetzt auch gut war, muss ich sagen. Aber der ist ja nicht in England aktiv.
Okay, wir können englische und internationale Versionen machen. Jetzt muss ich bloß schon mitschauen, sonst blamier ich mich völlig, dass ich jetzt nicht alles doppelt nenne. 1-1 habe ich, glaube ich, schon rausgehört, ne? Ist dann Alisson.
Würde ich Alisson sagen, ja.
Okay, was ist herauslaufen?
Sweeperkeeper, Manuel Neuer. Ganz klar.
Okay, gut. Und in England?
Und in England? Statistisch gesehen, ist es David Raya? So. bleibe bei David Raya.
Flanken abfangen habe ich, glaube ich, auch schon rausgehört. Martinez,
ja.
Okay, jetzt muss ich überlegen. Mittlere Distanz?
Mittlere Distanz, also jetzt hast du mich wirklich auf dem Dings. John Pickford ist da auch sehr effektiv, muss ich sagen. Mittlere Distanz ist gut. Torwarttechnik, Marc Flecken.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club, und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing, jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.
Oh, okay.
Wen hattest du da?
Ja, das ist jetzt der Moment, wo du merkst, dass
jetzt erwische ich dich wenigstens zurück. Ist gut.
Ich versuche das immer zu lernen in Technik, und jedes Mal, wenn ich mit dem Torhüter vor allen Dingen spreche, merke ich, die nennen Leute, auf die wäre ich im Leben nicht gekommen.
Ich sag mal, aber das bringt dann im Podcast eine Definition von Technik. Was ist Torwarttechnik?
Das kommt wahrscheinlich auch noch dazu, aber also für mich ist das immer so die, wie man fliegt, wie man sich zum Ball hinbewegt, übergreifen, solche Dinge, wann, was und so. Ne? So würde ich das sagen.
Technisch ist natürlich, dann muss den Bernd Leno schon auch nehmen. Also mit der deutschen Schule, deutsche Ausbildung, das hat alles Hand und Fuß. Sagen wir so, wenn man rein sauberer Ablauf geht, in dem Fall. Weil wir haben ja gesagt, Henderson, Pickford ist alles in diese Richtung effektiv, aber jetzt nicht stilistisch schön, wenn wir das jetzt so ausdrücken wollen, aber Technik, ja, Flecken, Leno, ich glaube, dass das deutsche Tor, das sehr, sehr gut ausgebildet sind. Ich meine, Marc Flecken ist zwar Holländer, aber lange in Deutschland gearbeitet, der ist schon sehr sauber in dem Fall.
Was haben wir noch? Spielfortsetzung würde ich jetzt einfach mal sprich, schnell wieder weiterspielen, abwerfen.
Würde ich wirklich sagen, dass da Bad Verbrücken schon so ein Impulsgeber ist. dass er seiner Mannschaft einen Impuls gibt. Aber auch da sind Jordan Pickford macht es auch wieder ein bisschen uneleganter, aber auch brutal effektiv mit den langen Bällen. Aber wenn wir da natürlich nicht vergessen dürfen, ist Ederson. Klar, der auch da seiner Mannschaft eine Möglichkeit gegeben hat, die fast nicht zu verteidigen ist. Wenn ich da zurückdenke zu seiner Prime-Zeit, wie ein kurzer Abstoß genauso effektiv sein hat können, als wie sein 80-Meter-Punch. Und wenn sie dir auf beide Weise Tore gemacht hat, dann stelle ich mir die Frage, wie willst du das verteidigen? Willst du zustellen? Hast keine Chance und willst du aber hinten stehen? Ja, ist genauso effektiv. Also das war wirklich Wahnsinn, wie flexibel da City agieren konnte.
Nächste Kategorie ist Fausten. Braucht es das noch? Ja, oder?
Fausten, ja. Das wäre jetzt ein Guess ins Blaue. Also da ist die Sample Size, die ich von den einzelnen Keeper habe, zu wenig. Wie gesagt, würde ich unter Kategorie Robustheit im Strafraum.
Dann müssen wir vielleicht noch so. Strafraumbeherrschung. Das ist ja
so Strafraumbeherrschung ist so ein schönes deutsches Wort.
Ein Scheißwort, ja, genau.
Aber haben wir eigentlich schon mal uns auf Martinez festgelegt, also ich zumindest.
Okay, das ist dann Flankenabfangen quasi.
Ja.
Okay. Präsenz.
Präsenz meinst du mit
einfach nur das Äußerliche von draußen draufgeblickt, Erscheinungsbild?
Ja, Erscheinungsbild, also ist schon der wilde Pickford, ne? Also der kommentiert alles, deswegen ist er ja dein Liebling auch beim Kommentieren, muss man sagen. Ausstrahlung kann aber auch anders sein. Auch da kann eine ruhige Art definitiv gut sein und unspektakulär. Es muss kein Martinez sein, es muss kein Pickford sein. Da finde ich zum Beispiel, sorry, wenn ich jetzt du den nicht auf der Liste hast und ich ihn so öfters nenne, aber David Reyer zum Beispiel macht es extrem unaufgeregt und ist aber da bei Flanken, du hast das super Vertrauen, weil er einfach kommt, weil er Dinge erledigt und das ist aber unaufgeregt. Und auch das ist, wenn ich auf uns zurückzugreifen kann, also da ist zum Beispiel Freddy Renault jahrelang unterbewertet gewesen, weil er nicht dieses Erscheinungsbild hat. Rafa Giekewitz wieder hat extrem davon gelebt, weil er da auf Pickford gemacht hat. Und also das sind unterschiedliche Herangehensweisen, aber präsenzmäßig auch ein Donnarumma, wie er in ruhig drinnen steht, oder auch ein Allison ist sehr, sehr unaufgeregt. Also gibt einfach ein gutes Gefühl. Ich glaube, das ist das wichtigste Kriterium, dass der Torhüter der Mannschaft den Vorderleuten ein gutes Gefühl geben.
Also ich lasse jetzt nicht so stehen, dass wir David Reyer hier hassen oder so, ne? Im Gegenteil.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Ich verstehe schon, woher das kommt und ich finde das auch den spannendsten Ansatz tatsächlich. Es ist einfach nur so, dass ich würde, also rein jetzt von der Präsenz her, ist der mir halt 5 Zentimeter zu klein im Vergleich zu, ich schaue einen Donnarumma an und denke mir, ja, mit dem wird das schon. So einfach nur.
Du, wie oft ich diesen Satz in meiner Karriere schon gehört habe und ja, wir sind noch nicht so weit, dass wir Torhüter auf die Streckbank geben können. Das ist noch nicht so, ist auch ethisch vielleicht nicht korrekt. Bin ich bei dir? Also ein Donnarumma steht einfach drinnen. Er steht einfach drinnen, muss gar nichts tun und wirkt.
Dann machen wir doch das, ich habe bestimmt jetzt noch irgendeine Kategorie vergessen, aber Körper, wenn es zulässig ist.
Körper. Da müsste ich jetzt auch in die Umkleidekabine reingehen und die Jungs und fast unter der Dusche anschauen, dass ich sage Körper.
Ja, gut, also Pickfords Hose ist ja immer 3 Nummern zu klein und sein Trikot auch, also da kann man ja schon vieles sehen.
Das stimmt. Körper, ja, auch da hat Martinez schon einen richtigen Körper, aber auch Marc Flecken, also da bin ich schon bei dir mit einer großen Statur und Robustheit machst du viel. Wüsste ich jetzt keinen, wo ich sage, okay, den haben wir jetzt vergessen. Ich meine, Marcells ist ja auch groß, ist jetzt aber vom Athletischen, würde ich jetzt sagen, nicht. Ja, also eben Marcells hat auch gegen uns gespielt, Österreich gegen Belgien. Der strahlt schon auch was aus, wenn er drinnen steht. Hat schon eine gute Größe und ja, hat es auch effektiv umgesetzt dieses Jahr in der Torverteidigung, definitiv.
Fällt dir noch eine Kategorie ein, die ich jetzt vergessen habe, ich habe auch nicht mitgeschrieben. Also jetzt vielleicht noch.
Jetzt sollte ich aber eine Kategorie finden, wo ich selbst die Antwort auch weiß. Ne?
Das wäre schon. Das wäre gut.
Aber Trainer vielleicht auch gut. was entscheidend auch für einen Torhüter ist, um auf das Beispiel von der Champions League vor einer halben Stunde zurückzukommen, diese Big Saves zum richtigen Moment, die zu haben, sind schon extrem wichtig. Wer da jetzt heraussticht, könnt ihr jetzt gar nicht so sagen, aber dieser Punkt ist schon extrem wichtig. Und wenn man da sagt, Alisson nochmal, also wie Liverpool bei Paris da schon mal gewonnen hat in der Champions League, vom Spielerischen, wissen wir. Aber das war unglaublich, diese Nacht, die Alisson da gehabt hat. Und das waren eben diese Big Saves zum richtigen Moment.
Ja, das stimmt. Das war career defining, selbst für seine Karriere, die eh schon krass ist. Aber das war wirklich eine Nacht, ich habe das Spiel ja damals gemacht, da habe ich echt gedacht, das ist. Ter Stegen, finde ich, hat sowas auch immer mal wieder drin, dass du echt denkst, was ist eigentlich mit ihm los? Nicht so kontinuierlich, sondern richtig die kranke Form manchmal. Dass du echt denkst, okay, der macht jetzt alles kaputt, weil er in so einem Modus. Leno übrigens auch. Also das ist ja auch der Grund, warum die den so lieben in Fulham. Der hat manchmal so heute und nicht morgen Modus, so, wo du echt denkst, keine Ahnung, was mit ihm ist, aber er macht alles kaputt.
Absolut. Und das sieht man wieder bei diesen beiden Toren, würde ich auch sagen, ist es wieder dann, wenn so ein Big Save kommt zum richtigen Moment und der Bewegungsablauf passt und keine unnötigen Bewegungen sind, wie jetzt vielleicht ein bisschen bei Pickford oder was, dann schaut es nochmal eleganter aus und dann gibt es noch einen extra Push, weil die Kunst ist ja oftmalig und da komme ich auch geschichtlich auf Pepe Reina zurück, zum Beispiel, wie ich den als Torhüter oftmalig analysiert habe, dass ich extra, wie der den Sidevolley gemacht hat, wie elegant das war, das war unglaublich. Also dieses Schwierige so einfach ausschauen zu lassen, ist auch natürlich große Kunst und ich glaube, das wird dann auch extrem bewundert. Und genau diese Fähigkeiten haben Leno und der Segen bei Saves auch.
Gibt es noch irgendeine ästhetische Kategorie, wo man sagen könnte, ebenso wie jetzt beispielsweise
Frisur?
Frisur, okay, gut. Da bin ich auch dabei.
Da bist du vorne dabei mit deiner Frisur.
Dann muss ich auch ein bisschen überlegen, wer den Award bekommt. Ich finde generell, dass Fußballer schon mal einfallsreicher waren in Sachen Frisuren. Und das kann ich jetzt auch mal erzählen. Also wenn wir schon erzählen, dann erzählen wir richtig. Ich habe neulich mit meinem Friseur darüber diskutiert. Da ging es erstaunlicherweise auch um David Beckham dann, dass wir gesagt haben, nenn mal die eine Stilikone unter den Fußballern, wo du wirklich sagst, das ist jemand, da werden sich ganze Generationen danach richten und nicht nur einfach möglichst den
Bundesliga
miteinander zu kombinieren. Ja, ich bin gespannt.
Da habe ich einen ohne Diskussion und da wirst du auch nichts dagegen sagen können. Gigi Buffon.
Ja, okay.
Wegen seiner natürlichen Ausstrahlung, wegen seiner Art, wenn einfach.
Aber den gibt's ja nicht mehr.
Ja, das war nicht das Thema, oder? Du hast gesagt,
Aber in der Generation finde ich viele, wo ich sagen würde, ja gut, einverstanden, das so muss. Also ich finde tatsächlich für mich, also in meinem Leben eh auch, aber das ist nicht unwichtig, wie man rumläuft. Gab ja auch von Klopp damals das Zitat, als er die Trainingsanzüge gesehen hat, als er zu Liverpool gehört, dass er sagt, nee, also das müssen wir mal richtig machen, weil so, wenn man so aussieht, kann man auch nicht richtig performen. Und in der alten Generation ja, aber in der aktuellen Fußballergeneration, wenn ich jetzt an einen Torwart denke, wo ich sage, das ist er, also
Stilikone?
Kenne ich jetzt, also kein, wo ich sagen würde, dass, also du hast ja Frisur ins Spiel gebracht. Ich tue mich schwer, wenn ich ehrlich bin, unter den Torhütern.
Kevin Trapp ist schon so einer. Muss ich sagen,
okay,
oder?
Okay. Ja, da können wir uns
drauf. Ist jetzt aber deutscher Markt. Loris Karius war es definitiv auch, oder ist es?
Stimmt. Ja. Lass ich auch gelten.
Ja, aber es ist schon so, da bin ich bei dir, um das Thema aufzugreifen und auch mit Trainer. Und wenn ich da jetzt eine Lanze brechen kann für meinen Ex-Trainer Urs Fischer, ich glaube, man merkt schon, dass wie Fußball in eine Unterhaltungsbranche ist. Definitiv eine Unterhaltungsbranche, weil schon wichtig ist, dass man sich als Marke präsentiert, dass man was darstellt, dass die Leute was, also Urs Fischer stellt was dar, nicht falsch verstehen, aber er ist der natürliche Mensch, der was jetzt nicht irgendwie extra auf Marketing machen würde oder ich ziehe das an, weil das muss gut ausschauen und so, überhaupt nicht. Und da wird er vielleicht teilweise auch unterschätzt in den Fähigkeiten oder es wird seine Fähigkeiten oder das, was er geleistet hat und leisten kann, wird vielleicht weniger gepusht, weil er eben nicht so auf dieses Auftreten oder dieses Selbstvermarktung, nennen wir es so, auf diese Selbstvermarktung aufspringt. Und da sehe ich schon, also man soll immer, Punkt 1, authentisch sein, definitiv. Alles andere merken die Leute auch und ist aufgesetzt. Und dann kannst du auch ein unterschiedlicher Typ sein. Also dann kannst du ein Steffen Baumgart sein, kannst du Urs Fischer sein, wenn du authentisch bist. Das passt alles. Aber ich glaube schon, dass es schon fast wichtig ist, dass man in der Unterhaltungsbranche es wird wahrgenommen. Es wird wahrgenommen und wie oft hört man dann bei einem Trainer auch, der bewegt sich jetzt nicht an der Outlinie oder der bewegt sich zu viel an der Outlinie oder was auch immer. Es wird ja unterschiedlich wahrgenommen und immer rausgeholt, so wie es halt einem passt. Ne?
Und es ist halt eine Kategorie, in der kann vermeintlich jeder mitreden. Das macht es auch nochmal leichter, als sich das Pressing anlaufen oder sowas.
Das stimmt, definitiv.
Ja. Okay, wie erwartet, wir hätten das Ganze doppelt und dreifach so lang ziehen können. Das hat mich jetzt nicht gewundert, so wie ich dich auch kennengelernt habe. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du dich den manchmal auch ziemlich doofen Fragen gestellt hast. Und die letzten Worte, so wie sich das gehört, für die ganze Staffel, ich hoffe, das ist dir klar als Ehre, denn voraussichtlich wird es das gewesen sein mit der Saison 24-25. Die letzten Worte gehören dann dir.
Ja, sage ich, jetzt muss ich wirklich gut die Worte wählen. Wenn das schon der Saisonabschluss ist und ich die Hörer in den Urlaub schicken darf auch. Nein, Uli hat mich auch irrsinnig viel Spaß gemacht, das Ganze. Ich hoffe, es hat den Hörern auch Spaß gemacht. Ich konnte ein bisschen Einblicke geben in das Torwartspiel. Ich glaube, wir haben die Liebe zum englischen Fußball wieder rausgehört, die wir alle haben. Es war eine wirklich beeindruckende Saison. Und ich glaube, wir gehen jetzt in Urlaub, beziehungsweise freuen uns schon wieder auf die nächste. Jetzt ist ja das Transferfenster geöffnet. Also ja, es gibt auch definitiv nächstes Jahr wieder extrem viel, das ihr besprechen könnt, wo ihr Fragen von den Hörern hören könnt. Und ich sage nochmal danke, dass ich da sein dürfte in euren tollen Podcast. Bin ein Fan und alles, alles Gute und bleibt gesund.
Freut euch auf einen Familiensommer voller Spaß und Abenteuer in Deutschlands bestem Freizeitpark, im Phantasialand. Sichert euch jetzt eure August-Tickets zum Vorteilspreis ab 38 Euro und spart über 40%. Letzte Chance. Nur noch bis Montag buchbar auf phantasialand.de.
Gesund führen statt ausbrennen lassen. Ich bin Sandra Strauß, Chief People Officer bei Urban Sports Club und in unserem Podcast What's Up Wellbeing spreche ich mit Expertinnen über echte Strategien rund um das Wohlbefinden, Leadership und eine neue Arbeitskultur. Gemeinsam schauen wir darauf, wie HR und Führungskräfte nachhaltige Veränderungen anstoßen können. What's Up Wellbeing jeden zweiten Donnerstag, überall dort, wo es Podcasts gibt.